Guten Morgen, freue mich wieder mal in Borken zu sein. Das letzte Mal auf dem Hinweg habe ich noch nachgeguckt. Das muss doch dieses Jahr gewesen sein und da war doch von Corona noch ganz wenig zu merken. 8. März war es. Es war gerade dann kurz davor. Insofern war ich auch gespannt, wie das heute bei euch hier abläuft. Ich war vor ein paar Wochen bei einer anderen Gemeinde, die haben so einen ganz kleinen Raum und da saßen alle mit den Masken. Verständlicherweise weiß ich schon, aber das ist für einen Redner so gar nicht schön, wenn man die Gesichter gar nicht sieht und so gar keine Reaktionen nimmt, weil nicht alle mit den Augen irgendwie doch gucken können. Insofern freue ich mich, heute doch einige Gesichter zu sehen und mit euch Gottesdienst zu feiern. Grüße habe ich mitgebracht aus Unna, auf jeden Fall. Wir haben heute bei uns Open Air Gottesdienst. Der Wunsch war da, es waren so viele, wir können auch ja eben nicht alle zum Gottesdienst einladen. Und jetzt war mal der Wunsch, das Wetter war so toll. Jetzt hat es heute Morgen leider bei uns geregnet, aber es sollte wohl auch besser werden. Insofern hoffe ich, dass Sie draußen auf der Wiese jetzt zurzeit Gottesdienst gemeinsam erleben und man sich auch mal wieder sieht, weil der Bedarf ist ja doch sehr hoch, ne? Manche trifft man in der Woche, aber viele doch nicht. Und insofern ist der Bedarf groß. Heute geht es um den ersten Petrusbrief. Ich habe gar nicht so verfolgt, womit ihr euch so sonst mit den Predigtthemen immer beschäftigt. Ich komme so ein bisschen immer noch von der Jahreslosung, nehme das Jahr oft so fürs Jahr auch mit, so in verschiedenen Bereichen, wo es darum geht, Gott hilf meinem Unglauben. Und das heißt ja, stärke meinen Glauben. Und im März, als ich hier war, ging es darum, dass wir Früchte sind. Früchte tragen an der Rebe, an dem Weinstock sind. Und hier heute geht es mit etwas anderem weiter. Möchte euch aber erstmal was für die Weiterbildung tun. Und manch einer überlegt ja auch, wie kann ich am Montag auf der Arbeit, in der Schule ein bisschen angeben und sagen, ich war am Sonntag im Gottesdienst oder eben online auch gewesen. Da habe ich einen Tipp für euch. Fragt doch mal, wer weiß, was ein Oxymoron ist. Kennt jemand das Tier? Vielleicht hat es jemand schon mal gehört, so diesen Begriff. Das ist natürlich kein Tier, das ist ein Begriff aus der deutschen Sprache. Ich lese mal aus Wikipedia vor, was ein Oxymoron ist. Das ist nämlich eine rhetorische Figur, bei der eine Formulierung aus zwei gegensätzlichen, sogar einander widersprechenden, oder sich gegenseitig sogar ausschließenden Begriffen gebildet wird. Hat jemand da eine Idee zu? Zwei Begriffe? Ich habe hier ein Beispiel. Alter Knabe. Bitte? Weißer Schimmel? Ja, das wäre aber nicht gegensätzlich dann eigentlich, ne? Ah. Also, das Oxymoron versucht zwei Begriffe. Beim Kloster, im Kloster sprechen ganz häufig, wenn man auf Webseiten guckt, von einer lauten Stille. Also, man hört schon was im Kloster, man macht was, obwohl es still ist. Häufig werden Oxymoronen in Form von Zwillingsformeln geprägt. Einzelne Wörter, Begriffe und selbst ein oder mehrere ganze Sätze können ein Oxymoron bilden. Also, heute haben wir schon was gelernt, können wir als Bildungsveranstaltung schon mal abrechnen. Ein Oxymoron. Aber was hat das eigentlich mit unserem Gottesdienst zu tun? Die Sprachwissenschaftler, die denken ja, dass sie so schlau sind und haben das irgendwann mal rausgefunden. Hamlet, wenn man Hamlet liest, da findet man das sehr häufig. Also in alten Schriften auch. Aber leider müssen wir die wieder enttäuschen. Die Bibel, die war schon viel schneller damit. Die hat das schon viel früher gemacht, als man das so denkt. Ach so, hier ist auch die Formulierung dazu, genau. Also man ist eigentlich viel schneller schon in der Bibel, weil in der Bibel gibt es den Begriff der lebendigen Steine. Das heißt, da haben wir das Oxymoron schon viel früher, als wir das in der Literatur gefunden haben. Lebendige Steine, um die geht es heute, und die sollen uns helfen, unseren Glauben zu leben, unseren Glauben zu definieren. Dazu lade ich ein, wer eine Bibel hat, mitzulesen, sonst lese ich das hier vor, den Text aus 1. Petrus, 1. Petrus 2, die Verse 4 bis 10. Ich habe die Übersetzung hier der Hoffnung für alle. Überschrieben ist das an alle Christen, das Volk Gottes. Zu ihm dürft ihr kommen. Er ist der lebendige Stein, den die Menschen weggeworfen haben. Aber Gott hat ihn erwählt, in seinen Augen ist er kostbar. Lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus bauen. Dann könnt ihr Gott als seine Priester dienen und ihm Opfer darbringen, die der Heilige Geist in eurem Leben gewirkt hat. Weil ihr zu Jesus Christus gehört, nehmt Gott dieses Opfer an. Es steht ja schon in der Heiligen Schrift: Seht, ich lege in Jerusalem einen auserwählten, kostbaren Grundstein. Wer auf ihn baut und ihm vertraut, der steht fest und sicher. Ihr habt durch euren Glauben erkannt, wie wertvoll dieser Grundstein ist. Für alle aber, die nicht glauben, gilt das Wort: Der Stein, den die Bauleute weggeworfen haben, weil sie ihn für unbrauchbar hielten, ist zum Grundstein des ganzen Hauses geworden. Und es gilt auch: Er ist ein Stein, über den die Menschen stolpern werden, ein Fels, über den man stürzen wird. An ihm stoßen sich alle, die nicht auf Gottes Botschaft hören wollen. So hat Gott es für sie bestimmt. Ihr aber, ihr seid von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester, ihr gehört zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden und euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Früher wart ihr nicht sein Volk, aber jetzt seid ihr Volk Gottes. Früher erkanntet ihr Gottes Barmherzigkeit nicht, doch jetzt habt ihr es erfahren. Wir sind lebendige Steine. Und Petrus versucht, das zu erklären und bildet das so in den ganzen Kontext des Volkes Gottes. Zunächst muss man die Besonderheiten des Volkes Gottes hier nochmal nennen, weil das ist tatsächlich nicht für alle verständlich. Drei Begriffe definiert das Volk Gottes ja so durch seine Entstehung, durch seinen Zusammenhalt. Das eine ist, das sind die Erwählten. Da steht im Text, du gehörst dazu. Du gehörst zu den Erwählten, also ganz klar, es sind nicht alle. Also in diesem christlichen Abendland, in dem wir uns bewegen, wo man immer so sagt, ja, hier ist alles so christlich. Nein, von der Bibel her ist definiert, das sind die Erwählten. Und wir können bis heute nicht genau nachspüren, wer das ist und warum ich und ein anderer nicht. Aber es macht deutlich, wenn Gott hier und in dem Vers 9 steht, wenn Petrus hier von dem Volk, das Gott erwählt hat, spricht, dann ist es ein Angebot an viele, aber eben ein Angebot zwar an alle, aber nicht alle hören das, reagieren darauf. Und deswegen gilt dieser Text hier für die, die erwählt sind, für die, die als Christen leben. Und für die, so heißt es in der Definition vom Volk Gottes an anderer Stelle, die erweckt wurden. Also die aus diesem Tod, aus dieser Perspektive des Todes tatsächlich herausgerissen sind. Erwählt. Die 12 Jünger wurden damals erwählt, Jünger zu sein, mit Jesus unterwegs zu sein. Erwählt für besondere Aufgaben, erwählt für besondere Dienste. Und das dritte, Volk Gottes sind die Menschen, die verwandelt sind. Eigentlich sehen wir doch aus wie vorher auch, oder? Ich weiß nicht, ob jemand vor der Bekehrung ganz anders aussah. Mag vielleicht so sein, so wenn man sich so einen Rocker vielleicht vorstellt oder jemand anderes. Trotzdem spricht das Neue Testament von den Verwandelten. Und mir fiel dabei ein, dieses Lied von Pro Christ, wahrscheinlich kennt ihr das auch, Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Das ist tatsächlich die Botschaft der Erwählung, der Erweckung. Da kann ich kommen, wie ich bin. Da brauche ich nicht anders sein, da brauche ich mich nicht verändern, da brauche ich nicht erst Leistung bringen, sondern werde aufgenommen und gehört zum erwählten Volk Gottes. Aber dann heißt es weiterhin in der Strophe, und Jesus, bei dir muss ich nicht so bleiben, wie ich bin. Das heißt, in diesem Volk Gottes findet grundsätzlich immer eine Verwandlung statt, wenn Jesus Raum in unserem Leben gewinnt. Wenn Christen Christen werden, dann werden sie das mit ihrer Person, wie Gott sie geschaffen hat. aber sie werden automatisch nach und nach, manche schneller, manche langsam, und über die Jahre, die ich auch schon Christ bin, verwandelt sich immer doch wieder etwas Neues. Wir werden verwandelt zu ihm hin, je mehr wir aufnehmen, je näher wir so manchmal seinen Wahrheiten kommen. Und Gott baut seine Gemeinde hier mit den Steinen, mit den Erwählten, mit den Verwandelten. Und darauf weist dieser Text hin und lädt ein, darüber nachzudenken, was es bedeutet, lebendiger Stein zu sein. Ich glaube, wenn ich heute Morgen gefragt hätte, auf dieses Bild wäre sonst keiner gekommen. Ich auch nicht. Aber bei diesen ganzen Ihr seid Worten, ihr seid Tempel, ihr seid die Reben, ihr seid lebendige Steine, ist es ein hilfreiches Bild, ein hilfreiches Oxymoron, was uns hilft, vielleicht etwas genauer zu verstehen, wo wir Glauben leben, wo wir Glauben festigen können. Ich habe mal so eine Mauer mitgebracht, so eine große Mauer, und hier ist es jetzt der eine Stein da in der Mitte. Und um den zu verstehen, weil hier wird ja einfach nur gesagt, ihr seid so ein Stein, lasst euch gebrauchen wie diesen Stein, können wir, glaube ich, ganz gut mal die Seiten des Steins beleuchten. Der Stein selber, der schwebt nicht. Der ist eingebunden, unten sieht man es so halbwegs hier auf dem Bild, der rote Strich, der hat ein Fundament. Eigentlich wäre der unterste Stein jetzt so der beste, der auf diesem Fundament liegt. 1. Korinther 3, Vers 11 steht: Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, Jesus Christus. Also wir als Steine, wir können nicht schweben. Wir können uns nicht so im luftleeren Raum bewegen. Das wird einfach nicht funktionieren. Mich wundert das auch manchmal, wenn ich so in Berichten lese, dass jemand sagen: Ja, ich glaube, aber Gemeinde, nee, das ist nichts für mich. Ich schaffe das für mich alleine. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil dieses Fundament, was Jesus legt, legt er tatsächlich im Blick auf die Gemeinde, auf Gemeinschaft. Das muss ja vielleicht nicht immer so eine Ortsgemeinschaft sein, das können auch Hauskreise und irgendwelche Gruppen sein, aber ich bin auf jeden Fall gelegt auf ein Fundament. Und dieses Fundament, Jesus Christus, wird an anderer Stelle noch, auch in diesem Text beschrieben, als Jesus den Eckstein, bei dem ich eingebunden bin. Nun bin ich kein Baufachmann, ich kann da also nicht ganz so viel zu sagen, aber als wir damals unser Gemeindehaus gebaut haben, habe ich das schon ganz gut so im Blick und weiß auch, wie ich das erlebt habe. Denn das Fundament wurde von der Firma gegossen und jetzt hieß es endlich, wir als Gemeinde, als Geschwister sollen jetzt die Mauern hochziehen. Und ich war jung, motiviert, Zeit genommen, ich wollte jetzt mitmauern. Und dachte so, jetzt, ich kam manchmal an, wollte schon loslegen, Speis war da, Steine waren da und losgehen. Und die Bauleute und die Fachleute, die haben ständig gebremst. Also wenn es nach mir gegangen wäre, wir wären schon schneller fertig gewesen. Ich hatte schon da Lust, Steine zu legen und da Lust. Und die haben ewig rumgefummelt, den Stein da und den Stein da. Die hatten den Plan vom Architekten und bis diese beiden Steine für so eine Mauer dann, für so eine Ecke, für einen Raum endlich mal lagen und so ein Seil gespannt war, das hat ewig gedauert. In meinen Augen viel zu lang. Mittlerweile habe ich verstanden, warum das so wichtig ist. Weil nur wenn die Ecken richtig gesetzt sind und nur wenn das gerade zueinander ausgerichtet ist, dann entsteht eine Mauer da, wo sie wirklich Mauer sein soll. Ich glaube, wir hätten wahrscheinlich eher so ein modernes Kunstwerk gehabt, wenn ich alleine gemauert hätte. Weil man schafft es nicht, auf eine Fläche gerade zu bleiben, wenn ich nicht Eckpunkte habe, an denen ich mich orientieren kann. Und genau hier dieses Bild greift der Text auf und sagt, wir sind Stein auf einem Fundament und dieses Fundament und auch die Ecksteine geben die Orientierung für unser Leben. Und wir schaffen es nicht alleine irgendwo eine Mauer anzufangen, die würde nie gerade werden. Und gerade muss es eben sein, wenn man weiterbaut, wenn man irgendwann eine Tür, ein Fenster reinsetzen will, spätestens dann wird man merken, ob man richtig oder nicht richtig gebaut hat. Und dieser Text lädt ein, als Steine hier sich Reich Gottes vorzustellen und Teil dieses zu sein. uns klarzumachen, dass Jesus unser Fundament ist und dass wir unser Leben grundsätzlich an Jesus ausrichten müssen. Und wenn es darum geht, dass wir sagen, ich glaube ja, aber hilf meinem Unglauben, dann heißt es, das immer wieder neu auszurichten. Immer wieder neu auch mal bei Jesus nachzufragen, bin ich eigentlich in der richtigen Spur? Passt die Flucht noch, die du gesetzt hast? Es kann kein anderer Eckstein gesetzt sein, der die Schnur und die Richtung vorgibt. Und dann gibt es die beiden Stirnseiten. Wir liegen nicht einfach auf dem Fundament, nicht ein Stein, wenn es darum geht, dass Reich Gottes gebaut werden soll, sondern wir haben links und rechts jeder von uns Geschwister. Wir sind eingebunden in die Gemeinschaft der Gläubigen. Wir so als Baptisten sagen, so Geschwister, manche betonen noch mehr Brüder und Schwester. Volk Gottes besteht immer aus einer Vielzahl von Einzelnen, die aber links und rechts andere Einzelne angebunden haben. So entsteht eine Mauer, so wird gebaut. Jeder muss hier seinen Platz tatsächlich auch einnehmen. Wenn ich diesen Stein halt rausnehme, dann hätte ich eine Schießscharte. Dann könnte ich da mal durchgucken. Das kann vielleicht auch manchmal nötig sein. Aber grundsätzlich braucht eine Mauer alle Steine. Und wenn Petrus hier den Gläubigen sagen wird, achte auf dein Leben, zeigt ihr deutlich, du gehörst in diese Mauer und du musst deinen Platz da auch ausführen. Und es ist nicht beliebig, ob ich komme oder nicht. Es ist nicht beliebig, ob ich Mitarbeiter bin oder nicht. Sondern wir sind es. Hier steht nicht, ihr könnt lebendige Steine sein, sondern hier steht, ihr seid. Ihr seid Steine am Reich Gottes. Und es ist nicht beliebig, ob ich sonntags morgens aufstehe und irgendwas vorbereite oder in einer Woche vielleicht für eine Gruppenstunde. Und hier wird auch ganz deutlich, dass wir nicht neidisch sein müssen aufeinander. Denn die Mauer besteht aus vielen Steinen und jeder hat seine Nachbarn. Und jeder, wie man hier auch sieht, sind überall anders. Alle sehen anders aus. Das Neue Testament greift das ja mit den Gaben an mehreren Stellen auf. Ich möchte lesen aus Korinther, 1. Korinther 12, Vers 7 oder 7 und dann bis 11. Wie auch immer sich der Heilige Geist bei jedem Einzelnen von euch zeigt, seine Gaben sollen der ganzen Gemeinde nützlich sein. Dem einen schenkt er zum rechten Augenblick das richtige Wort. Ein anderer kann durch denselben Geist die Gedanken Gottes erkennen und weitersagen. Wieder anderen schenkt Gott seinen Geist unerschütterliche Glaubenskraft. Oder unterschiedliche Gaben, um Kranke zu heilen. Manchen ist es gegeben, Wunder zu wirken. Einige sprechen in Gottes Auftrag prophetisch. Andere sind fähig zu unterscheiden, was vom Geist Gottes kommt und was nicht. Einige reden in unbekannten Sprachen und manche schließlich können das Gesagte für die Gemeinde übersetzen. Dies alles bewirkt ein und derselbe Geist, und so empfängt jeder die Gabe, die der Geist Gottes ihm zugedacht hat. Kennen wir das nicht auch, dass man manchmal neidisch ist auf andere, die irgendwas ganz gut können? So Schlagzeug spielen vielleicht oder Klavier spielen oder manche andere Fähigkeit. Ja, das kann ja schon sein, dass wir menschlich uns irgendwas wünschen und auch gerne kennen wollen. Aber Reich Gottes ist geprägt davon, dass jeder seine Gaben hat. Die kann man auch entfalten, die kann man auch trainieren. Aber damit können wir zufrieden sein. Aber die sollen wir einbringen, weil sie der Gemeinschaft nützen. Und auch hier wieder, es ist nicht beliebig, wie dieser Eckstein auch, der die Richtung vorgibt. So ist hier auch klar, dass meine Stirnseiten sich auch an mir orientieren. Und ich muss zusehen, dass ich meinen Platz in der Gemeinde ausfülle. Dass ich das, was Gott mir gegeben hat, tatsächlich hier auch einbringe. Denn wenn ich es nicht tue, dann fehlt das. Es kann sein, dass es mehrere davon gibt, aber dann fehle ich mit meinen Eckpunkten, mit meinen Gaben. Und ich muss zufrieden sein und ich glaube, ich kann zufrieden sein. Denn hier in dem Text, wo auch beschrieben steht, der eine hat so, der andere hat so, jeder hat seine Aufgaben. Und hier wird nicht davon gesagt, das sind die wichtigen Aufgaben und das sind die unwichtigen Aufgaben. Alles ist gleich wichtig, sowohl was Praktisches als auch was Inhaltliches. Wir können uns orientieren an unseren Nachbarn, aber wir sind auch immer gleich Orientierung für unsere Geschwister. Und machen wir uns das deutlich, dann ist klar, dass wir als Steine am Reich Gottes, als lebendige Steine, eben nicht beliebig entscheiden können, ob wir unsere Aufgaben ausfüllen wollen. Denn Gott setzt uns da rein, und wenn die anderen sich an uns orientieren und wir uns an ihn, dann könnte es ganz schnell die Gefahr, dass wir uns am Falschen orientieren malen. Und deswegen ist es Chance und Verantwortung zugleich, lebendiger Stein zu sein. Und dann gibt es die Außenseite hier, die wir jetzt hier so sehen von der Mauer. Die Außenseite ist das, was unser Auftrag ist, Volk Gottes in dieser Erde, auf dieser Erde zu sein. Wir haben immer Kontakt nach außen. Wir können uns nicht abschirmen. In der Antike gab es mal so Säulenheilige, hießen die. Die haben Wort Gottes gelesen und haben gesagt, wenn ich nichts mache, dann mache ich auch nichts falsch. Und haben sich so zurückgezogen und tatsächlich auf so Säulen gesetzt und wollten damit eben nicht in die Gefahr kommen zu sündigen. Aber sie haben gar nicht gemerkt, dass sie durch ihren Tun eben von allen anderen gesehen wurden, belächelt wurden und eben sie ein ganz falsches Zeugnis von Gott rübergebracht haben. Also wir als Steine, als Gemeinde, sind nichts anderes als Gottes Bild nach draußen. Und deswegen ist es wichtig, ein guter Stein zu sein. Ein Stein, der nicht zum Selbstzweck nur da ist, sondern der Botschafter ist, Zeuge ist. Römer 12, Vers 1. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, ihr, die ihr erwählt seid, fordere ich euch auf, liebe Brüder, und hier steht auch, liebe Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Also nicht nur ein Teilbereich, nicht nur der Teil des Glaubens, sondern ihr sollt euch dem ganzen Leben als Christen zur Verfügung stellen. Seid ein lebendiges Opfer, hier kommt es auch nochmal, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Also ich bin eingebunden in diese Mauer, ich genieße das Geschwisterleben mir zu haben und das soll mich motivieren, nach außen Gott darzustellen. Das bringt mich dazu, dass meine Außenseite den Kontakt zu der Welt hat. Zeuge zu sein, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr aber werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein, in Jerusalem und in ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Also im Urlaub, genauso wie in Dresden oder in der Sächsischen Schweiz, in Borken, in Unna, wo auch immer wir sind. Wir sind Zeugen dem, was Gott an uns getan hat und automatisch, weil wir auch in dieser Mauer lebendiger Stein sind, eingebunden in diesen Auftrag. Und die Innenseite ist jetzt hier nur so schematisch dargestellt, das ist ja die andere Seite jetzt der Mauer. Auch da ist ganz klar gesetzt, nach innen müssen wir auch etwas tun, können wir was tun. Philipper 4, Vers 13 spricht davon, alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke ist. Aber ich muss wissen, ich muss in Kontakt stehen zu dem Christus. Ich muss mich ihm aussetzen. In der Apostelgeschichte 2 von der ersten Gemeinde heißt es ja, alle, die da zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen, lebten in einer engen Gemeinschaft, sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Im Neuen Testament gibt es noch andere Attribute und Verben für Christen. Aber hier die Eckpunkte. Sie ließen sich unterweisen, sie nahmen das Wort Gottes in die Hand. Und weil sie damals das noch nicht alles hatten, mussten das welche vorlesen und auslegen. Sie beteten gemeinsam, also zusammenzukommen zum Beten. Wir haben heute auch noch die Anbetungszeit, die wir zusammen erleben können. Wir tauschen aus. Wir brauchen nach innen diese Nähe zu Christus, um in unserer Beziehung zu reifen, um fester zu werden. Also nicht nur nach außen darzustellen, sondern nach innen auch unsere Beziehung zu leben. Und da gehört auch zum Beispiel Buße dazu. Also für das, was uns auffällt, uns korrigieren zu lassen und Gott das zu sagen, wo es uns schwerfällt im Leben, ihm zu vertrauen oder dran zu bleiben. Wir können Fürbitte tun auf der Innenseite für unsere Geschwister, für die, die gerade vielleicht nicht selber beten können. Das stärkt unseren Glauben und das macht uns als Stein so wertvoll, diese verschiedenen Seiten. Also das eine hängt mit dem anderen zusammen und es macht deutlich, wie wir eingebunden sind. Und das letzte, die Oberseite. Jeder Stein hat auch eine Oberfläche. Und ist hier wieder in dieser Mauer ja nur ein Teil dieses Bauwerks. Die Oberseite, es gibt so viele Sprichworte, die so ähnlich heißen, alles, was wir tun, hat Auswirkungen auf andere. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Oder es gibt so viele Zeichnungen, wo jemand so ein Brett über so einen Abgrund gemacht hat. Hinten steht einer über dem Abgrund und der andere steht hier. Und es ist ganz klar, was ich tue, hat immer Auswirkungen auf andere. Und eben, was ich auch nicht tue, hat Auswirkungen auf andere. Und so sind wir als Gemeinde, als Volk Gottes, in dieser Abhängigkeit mit der Mauer auch gesetzt in ein Bauwerk. Und gehe ich da raus, entziehe ich mich dem, widersetze ich mich dem, möchte ich das ganz anders haben, dann kann sein, dass die Steine über mir Probleme kriegen, nicht mehr so stabil sind. Lukas 19, Vers 13 schreibt davon, bevor er abreiste, sagte der Verwalter zu seinen 10 Verwaltern, der Gutsherr zu seinen 10 Verwaltern, als er ihnen das Pfund Silberstücke gab, setz dieses Geld gewinnbringend ein, bis ich zurückkomme. Anvertraute Funde, anvertraute Taler hier. Setzt das ein, was ihr habt, damit dieses Bauwerk gelingt. Wirkt damit. Und so sind wir als Steine eingebunden in diese Mauer, in dieses Kunstwerk Gottes und sind nach oben hin auch für andere wieder Fundament. Sie bauen auf uns. Die Welt braucht uns, die Gemeinde braucht uns, braucht unsere Tragkraft, unsere Stärke, unseren Glauben. Ich denke mal, zu Corona-Zeiten, finde ich, merkt man das gut und es gibt viele tolle Gespräche darüber. Es wird sehr viel diskutiert, das kennt ihr wahrscheinlich auch, links und rechts, was richtig, was gut, was angemessen ist. Aber ich finde es gut, mal auch mit Menschen darüber zu reden, zu sagen, guck mal, der Mensch hat doch nicht alles in der Hand. Mein Eindruck ist ganz oft, wenn ich mit Menschen zusammenkomme, dass sie sagen, wir haben alles geregelt. Meine Altersvorsorge, mein Haus ist abbezahlt, ich habe einen guten Job, die Kinder sind schon aus dem Gröbsten raus, was auch immer da aufgezählt wird. Und der Mensch an sich, oder manche, die ich so treffe, die spiegeln das wieder, dass sie alles im Griff haben. Und ich glaube, Corona, so ein Virus, der macht es jetzt deutlich, dass plötzlich mal eine ganze Menge ins Wanken kommt. Plötzlich mal irgendwas nicht geht, was vorher immer ganz typisch ging. Und wir plötzlich irgendwas nicht in der Hand haben. Und ich finde, wir sollten darüber reden. Wir sollten darüber reden, dass wir eingebunden sind in ein Fundament, in eine Mauer, dass wir Teil dieser Mauer sind. Und glücklich sein können als Volk Gottes, als Christen, so eine Einbindung zu haben, so eine Mauer zu haben, in der wir gebunden sind und wo wir nicht ins Luftleere fallen, nur weil irgendein Virus kommt. Es mag uns unterschiedlich belatschern oder betreffen, es mag uns unterschiedlich herausfordern, ja. Da ist es sicherlich nicht ganz so einfach zu sagen, ja, wir sind gut eingebunden. Aber das Vertrauen in Gott, in diese Mauer, in dieses Bauwerk, in das Volk Gottes zu haben, das gibt mir unheimlich Sicherheit. und Stärke. Und dieser Eckstein, von dem gesprochen ist, der nach wie vor die Richtung vorgibt, der gibt ihn auch weiter vor. Auch wenn die Welt um uns herum andere Sachen diskutiert und überlegt und ins Wanken gerät. Unsere Welt braucht gerade jetzt, glaube ich, die Christen, die eingebunden sind, die davon reden, ein gutes Fundament zu haben. Ein Stein eines Ganzen zu sein, was in sich hält. Eines Volkes Gottes zu sein. Und das brauchen wir eben auch in stürmischen Zeiten. Das lebendige Bauwerk, die lebendigen Steine. Am Ende von Wikipedia steht noch etwas mehr zu diesem Oxymoron. Das ist der innere Widerspruch eines Oxymorons, ist extra gewollt und dient der pointierten Darstellung eines doppelbödigen, mehrdeutigen, vielschichtigen Inhalts, in dem das sowohl als auch des Sachverhalts begrifflich wiedergespiegelt wird. Es gibt schon schlaue Leute, die so Sätze bilden können. Das sowohl als auch. Wir sind Steine, wir sind gesetzt. Gott hat ganz viel mit uns gemacht und hat uns eingebunden in dieses Bauwerk. Aber trotzdem sind wir lebendig. Trotzdem leben wir in unserem Alltag. Trotzdem können wir reagieren. Wir können uns entziehen und wir können uns einbringen. Wir können antworten oder wir können uns auch vielleicht zurückhalten. Lebendige Steine soll hier bedeuten, sie haben in sich eine Ruhe, eine Gewissheit, glaube ich, eine Tiefe, die nicht zu unterschätzen ist, mit dem Glauben, mit der Nähe, mit Jesus als unserem Retter. Und wir sind immer noch lebendig, weil wir nicht Marionetten sind, die gesteuert sind, sondern wir können reagieren. Und ich glaube auch in diesem Text hier, wo es darum geht, dass dieses Volk nach außen hin so viel Wirkung hat, wir sollen dieses Priesteramt, in Vers 9 heißt es ja hier, ihr seid das auserwählte Geschlecht, die königlichen Priester. Wir sollen diese Arbeit tatsächlich machen. Wir sollen lebendig sein in unserem Umfeld und davon sagen und berichten, was Gott Gutes tut. Und wo Gott diese Gemeinde und immer mehr Leute auch dazu holen will, um Volk Gottes zu sein. Und so möchte ich ermutigen, auch euch hier und die, die zu Hause sind und zuhören, sind ja in gleicher Weise gemeint, lebendige Steine zu sein, also sicher und fest in Gott zu sein und in der Errettung durch Jesus Christus und gleichzeitig lebendig zu sein, um in dieser Welt zu reagieren auf das, was passiert. Und ich glaube, das hilft unserem Unglauben, wenn wir beides immer wieder neu definieren, unseren festen Stand, aber unsere Beweglichkeit darin dann doch Dinge zu tun, mitzuwirken, mit anzupacken, vielleicht auch hier in Borken zu verändern. Und es ist die Herausforderung an uns heute, darauf zu reagieren. Bin ich wirklich Stein? Ordne ich mich dem ein? Binde ich mich in diese Kette ein mit meinen ganzen Seiten? Und das Zweite ist, bleibe ich dabei lebendig? Also stelle ich mich Gott einfach zur Verfügung, dass ich sage, Gott, du kannst mich gebrauchen. Hier in der Gemeinde, in meinem Umfeld. Ich stelle dir meine Gaben, meine Möglichkeiten, meine Ressourcen zur Verfügung. Auf einer riesigen Baustelle geht ein Fremder zu drei Steinmetzen, die gerade dabei sind, Steinblöcke zu hauen. Er fragt den ersten, was tust du? Und der antwortet, das siehst du doch, ich haue Steine. Und er geht zu dem zweiten hin und fragt, was tust du? Und der sagt, ich verdiene mein Geld, um meine Familie zu ernähren. Und er geht zum dritten und fragt, was tust du? Der schaut den Fremden an und sagt, ich baue eine Kirche. Ich glaube, es ist tatsächlich unterschiedlich, wie wir leben, wie wir uns darauf einstellen. Ob wir nur unserer Tätigkeit nachgehen, ob wir damit nur für etwas sorgen oder ob uns bewusst ist, dass wir mit unserem Leben, mit unserem Christsein, mit unserem Glauben tatsächlich Volk Gottes bauen. Ich wünsche euch Gottes Segen dabei, vor euch selber und vor euch als Gemeinde auch, da viele zu finden, die sagen, jawohl, wir bauen Reich Gottes. Amen.